of Secret, heute mit einem weiteren Buch von Elke Meyer. Cassandras Träume, Episode 1. Inhaltsangabe. Julia und Sophie sind Zwillingsschwestern, innig verbunden und dennoch unterschiedlich. Sophie besitzt die außergewöhnliche Gabe des Hellsehens. Ungläubig steht Julia den Aussagen ihrer Schwester gegenüber, die ihren eigenen Tod voraussieht und ihrer Schwester das Scheitern der gegenwärtigen Beziehung sowie die Begegnung mit einem außergewöhnlichen Mann, ihrer großen Liebe, prophezeit. Ein fesselnder Roman mit Gänsehaut-Feeling. Der zerknüllte Zettel in meiner Hand erinnerte mich wieder an mein Versprechen, das ich Sophie einst gegeben hatte und das es nun einzulösen galt. Sophie. Noch immer meinte ich, das glockenhelle Lachen meiner Schwester zu hören, als wäre es erst gestern gewesen. Nun lebte sie nur noch in meiner Erinnerung. Seufzend steckte ich den Notizzettel in meine Manteltasche zurück. Heute war ich fest entschlossen, das Versprechen zu erfüllen und das Vorhaben in die Tat umzusetzen. In den letzten Tagen hatte ich aus Zeitmangel alles verschieben müssen. Nur der Notizzettel an der Pinnwand, der Sophies Namen trug, hatte mich täglich daran erinnert, dass man ein Versprechen einzuhalten hat. Der Kranz war schwerer, als ich annahm, und ich hatte große Mühe, ihn zu meinem Auto zu tragen. Glücklicherweise befand es sich nur eine Straße entfernt auf einem Parkplatz. Als ich den Kranz im Kofferraum verstaut hatte und anschließend auf dem Fahrersitz saß, war ich erleichtert. Dann begab ich mich auf den Weg zum Friedhof. In der Zwischenzeit hatte es erneut zu schneien begonnen und ich war gezwungen, die Scheibenwischer anzuschalten, die quietschend ihre Bahnen über die Windschutzscheibe zogen. Da es in einer guten Stunde bereits dunkel sein würde, trieb ich mich zur Eile an. Leider kam ich mit meinem Wagen nur sehr langsam im Straßenverkehr voran. Dabei hatte ich bewusst die Nebenstraßen gewählt, um den täglichen Staus auf dem Kuhdamm zu entgehen. Fast jede Ampel schaltete auf Rot. Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit brach bei den Menschen ein wahrer Kaufrausch aus. Berlins City quoll über von Leuten, die mit riesigen Einkaufstüten durch die Straßen liefen. Überall dröhnte weihnachtliche Musik aus Lautsprechern, die nicht zu den asiatischen Imbissbuden daneben passte. Früher hatte mich das pulsierende Leben der Metropole fasziniert. Heute zog ich es vor, diesem Stress zu entgehen. In 3 Wochen war bereits Weihnachten. Nur Ralf und ich. Wir wollten es in diesem Jahr gemütlich und allein verbringen. Endlich einmal ein Weihnachten, so hoffte ich, im traditionellen Stil, mit einem Weihnachtsbaum und Kerzenschein. In den vergangenen Jahren hatten wir immer zuerst Ralfs weitläufige Familie besucht. Nach der Bescherung waren wir in irgendeinen Tanzladen gefahren, um dort die ganze Nacht zu feiern. Natürlich tanzte ich gern, aber nicht unbedingt am heiligen Abend. Diesen wollte ich besinnlich und ruhig verbringen, so wie früher, was Ralf leider schwer zu vermitteln war. Er hatte nicht viel übrig für diese Art Feiertage. Das einzig Vorteilhafte daran wären die freien Tage, hatte er mir einmal erklärt. Ich hingegen hatte diese Feiertage im Kreise meiner Familie immer genossen, vor allem mit Sophie. Doch leider lag diese Zeit schon unendlich lange zurück, und die Erinnerungen daran erschienen mir fast wie ein Traum. Noch heute sehe ich deutlich Sophies vor Aufregung gerötete Wangen vor mir. Vor der Bescherung waren wir beide immer sehr aufgeregt und hatten es nicht abwarten können, endlich das Wohnzimmer zu betreten, wo die Geschenke auf uns warteten. In Ralfs Familie hielt man nichts von Traditionen und Familienfesten. Bei den Besuchen an den Feiertagen waren die Gespräche immer oberflächlich, von weihnachtlicher Besinnung keine Spur. Sophie hatte bereits damals am Anfang meiner Freundschaft zu Ralf ihre Bedenken geäußert. Sie war der Auffassung, dass wir nicht zueinander passten. Aber damals hatte ich nichts davon hören wollen. Ralf war für mich der Mann, der mich verwöhnte und auf Händen trug. Heute wusste ich, dass es eine verklärte Vorstellung gewesen war. Er war fast 15 Jahre älter als ich und ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, weit in der Welt herumgereist und interessierte sich ausgerechnet für mich. Wenn er mich in seinem Anzug einer Nobelmarke und seinem Porsche von der Arbeit abholte, waren die meisten meiner Kolleginnen neidisch. Früher hatte ich Ralf einmal mit Richard Gere verglichen, nur dass seine Haare schwarz und nicht weiß waren. In der Zwischenzeit waren sie auch von silbernen Strähnen durchzogen. Die Zeit bleibt eben für niemanden stehen, auch nicht für Ralf, selbst wenn er sich noch so dagegen wehrt. Noch heute war er für viele Frauen der Wunschpartner, was sie ihm auch unverhohlen zeigten. Umso mehr hatte ich mich geschmeichelt gefühlt, dass ein solcher Mann an mir, der unscheinbaren Julia, interessiert war. Er hatte mich oft in die besten Restaurants der Stadt eingeladen. Welche Frau hätte sich an seiner Seite nicht wie eine Prinzessin gefühlt? Wahrscheinlich hatte es damals an meiner jugendlichen Naivität gelegen, dass ich mich sofort in den smarten und attraktiven Ralf verliebte. Bereits nach 2 Monaten waren wir, zum Entsetzen meiner Mutter und Sophie, ein festes Paar. Beide hatten seine selbstbewusste Art nie gemocht. Aber damals hatte ich ihre Einwände nicht hören wollen. Am Anfang war zwischen Ralf und mir alles noch harmonisch verlaufen, so wie ich es mir vorstellte. Ralf behandelte mich weiterhin wie eine Prinzessin, überschüttete mich förmlich mit Liebesbeteuerungen und ich war der festen Überzeugung, dass nichts dieses Glück trüben konnte. Aber ich sollte mich sehr in ihm täuschen. Mit der Zeit hatte ich begreifen müssen, dass er nur für seinen Beruf lebte. Er war oft, zu oft, unterwegs. Im Laufe der Zeit waren seine Reisen immer häufiger und dauerten immer länger. In der Zwischenzeit hatte ich meine Wunschberufe Physiotherapeutin und Krankengymnastin erlernt und durch sie einen Lebensinhalt gefunden. Später war es dann nur noch meine Arbeit, die mich von der entsetzlichen Einsamkeit ablenkte, wenn Ralf wieder einmal länger unterwegs war. Selbst heute, wenn ich nach Hause kam, empfand ich die Leere und Stille in unserer gemeinsamen Luxuswohnung als furchtbar bedrückend. In der ersten Zeit hatte ich immer seine Telefonnummer gewählt, nur um seine Stimme hören zu können. Jedes Mal war ich von ihm barsch am Telefon abgewiesen worden, bis ich das schließlich frustriert aufgab. So verging ein Jahr nach dem anderen, immer mit dem Warten auf Ralf. Kinder waren für ihn tabu. Deshalb hatte er sich ein paar Jahre zuvor sterilisieren lassen und mir es erst mitgeteilt, als es geschehen war. Vielleicht hätte ein Kind uns mehr miteinander verbunden. Doch dann tröstete ich mich mit dem Gedanken, dass er sicher nicht der typische verständnisvolle Vater gewesen wäre, den sich ein Kind erträumt hätte. Aber ich wünschte mir noch immer ein Kind und dachte traurig daran, dass ich wohl niemals das Lachen meines Kindes oder die Ärmchen um meinen Hals erleben würde. Nun war ich mittlerweile 37 und befürchtete immer mehr, meine besten Lebensjahre an Ralf verschenkt zu haben. Mehr und mehr überkam mich der Gedanke, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, als ich mit Ralf zusammengezogen war. Doch außer Ralf hatte es für mich nie einen Mann gegeben, der mich wirklich interessiert hätte. Im Laufe der Jahre hatten sich in unsere Beziehung Routine und Gewohnheit eingeschlichen und mehr die Gefühle ersetzt. Aber ich hatte nie den Mut gefunden, aus diesem Leben auszubrechen und etwas Neues ohne Ralf zu beginnen. Vielleicht lag es daran, dass mir das gewohnte Leben Sicherheit bot. Doch nun war leider alles zu spät und nichts konnte mehr rückgängig gemacht werden. So blieben mir nur die Träume von einem erfüllten und glücklichen Leben mit einem Mann, der mich über alles liebte und gemeinsamen Kindern an unserer Seite. Immer, wenn ich zwischendurch depressiv geworden war, hatte ich einen Film in meinen Videorekorder geschoben und ihn unzählige Male angesehen. Bei der herzzerreißenden Story von einer unglücklichen Liebe hatte ich schluchzend ein Taschentuch in mein Gesicht gepresst. Eigentlich war die Geschichte für mich immer zweitrangig gewesen, denn meine ganze Aufmerksamkeit hatte dem männlichen Hauptdarsteller, meinem Lieblingsschauspieler James Miles, gegolten, der mein absoluter Traummann war und seine Rolle so brillant gespielt hatte, dass ich zu Tränen gerührt war. Dieses Aussehen und dieses Lächeln, schon der Gedanke an ihn ließ mich auch heute noch ins Schwärmen geraten. Energisch schob ich meine Gedanken beiseite, denn ich fuhr nun auf den Parkplatz des städtischen Friedhofes. Meine Mutter, Sophie und ich hatten damals nach Vaters Tod entschieden, dass er auf dem alten Friedhof in Charlottenburg beigesetzt werden sollte, wo bereits ein Teil unserer Verwandtschaft ihre letzte Ruhestätte gefunden hatte. Sophie hatte diesen Friedhof mit all den alten Ziegelmauern und den kunstvollen Grabsteinen aus der Vorkriegszeit geliebt. Das war auch der Grund gewesen, auch sie hier beerdigen zu lassen. Verwundert stellte ich fest, dass ich an diesem Tag anscheinend die einzige Besucherin war. Wahrscheinlich lag es an der kalten Witterung und der frühen Dunkelheit. Jetzt musste ich nur noch den Kranz zum Grab tragen. Vorsichtig hob ich ihn aus dem Kofferraum. Die Schneeflocken waren in der Zwischenzeit immer größer geworden und blieben auf dem Kragen meines Mantels liegen. Die sanft herabschwebenden Flocken weckten erneute Erinnerungen an Sophie. Früher hatten wir immer am Fenster gesessen und die Schneeflocken gezählt. Wer am längsten durchgehalten hatte, war der Gewinner gewesen. Meistens war sie es, weil ich mich mit der Zeit gelangweilt hatte. Atemlos, weil der Kranz schwerer war, als ich angenommen hatte, erreichte ich das Grab und legte ihn vorsichtig davor nieder. Die vier roten Kerzen hoben sich vor dem dunklen Grabstein ab. Der Anblick wirkte kurios, und dennoch war es das, was sie sich gewünscht hätte. Gern hätte ich eine Kerze angezündet, aber der Wind hätte sie sofort gelöscht. Andächtig blieb ich stehen, faltete meine Hände und blickte schweren Herzens auf die Grabinschrift. Anna Sophie Willig, geliebte Tochter und Schwester, zu früh von uns gegangen. Sie hatte den Namen Anna nie gemocht und wollte nur mit Sophie angesprochen werden. Anna war der Name von Mutters Schwester gewesen, nach der sie auch von Mama benannt worden war. Aber Tante Anna war viel zu früh an Krebs verstorben und Sophie hatte gemeint, weil auch sie den Namen Anna trüge, würde sie das gleiche Schicksal ereilen und daran mochte sie nicht erinnert werden. Das Außergewöhnlichste an Sophie war, dass sie Dinge in der Zukunft sehen konnte. Sie bezeichnete diese Fähigkeit immer als ihre Träume. Manchmal war es direkt unheimlich, wenn sie uns deren Inhalte erzählte. Zuerst nahmen wir alle an, dass es sich um pure Einbildung handelte, doch ein Erlebnis sollte uns eines Besseren belehren. Auch an diesem Abend, an dem wir alle gemeinsam das Abendbrot einnahmen, überraschte sie uns mit einer Aussage, die keiner von uns von ihr erwartet hätte. Von diesem Tag an war alles nicht mehr so wie vorher, und auch meine Eltern begannen sie in einem anderen Licht zu sehen. Wir beide führten jeden Tag den Hund unseres Nachbarn zum Spaziergang aus und erhielten dafür ein Eis oder 50 Pfennig. Das war für uns wie ein kleines Vermögen und wurde eifrig gespart. Mein Vater hatte uns extra dafür eine Spardose gekauft und wir steckten brav die verdienten Geldstücke hinein. Unser Nachbar, Herr Müller, war ein betagter Mann von ungefähr 80 Jahren. Sein Hund Poldi, ein Dackel, war ebenfalls recht alt und weil sein Herrchen ihn übermäßig fütterte, fett wie eine kleine Rolle. Sein Bauch wischte bei jedem Schritt den Staub von Gehweg und Straße. Der Tierarzt hatte Herrn Müller erklärt, dass sein Hund stark übergewichtig sei und mehr Bewegung bräuchte. Da es dem alten Herrn aber aus gesundheitlichen Gründen nicht so oft möglich war, bat er uns darum, Poldi auszuführen. Begeistert erklärten wir uns dazu bereit und mit der Zeit hatten wir den kleinen Hund richtig lieb gewonnen. Er war sehr brav, hat niemals jemanden gebissen oder gar stetig laut gebellt. Die Spaziergänge von Poldi und uns kamen in der letzten Zeit öfter vor, denn Herrn Müllers Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend. »Habt ihr das Geld auch in euer Sparschwein gesteckt?« fragte uns mein Vater nach unserem heutigen Spaziergang. »Ja, Papa«, kam es von uns aus einem Mund. »Schön, Kinder, bald habt ihr so viel zusammengespart, dass ihr euch dann endlich eure Springseile kaufen könnt. fuhr er fort und betrachtete uns über den Rand seiner Brille, hinter deren dicken Gläsern seine Augen immer so winzig wirkten. Wie freute ich mich schon auf den Tag, an dem wir den Spielzeugladen betreten und uns eines aussuchen durften. »Dann müssen wir uns bald aber eine neue Beschäftigung suchen, um den restlichen Betrag noch zu verdienen«, wandte meine Schwester ein. »Sophie, man spricht nicht mit vollem Mund. Bitte schlucke erst herunter und dann sag uns, was du zu sagen hast«, ermahnte sie meine Mutter und strich sich eine Haarsträhne, die sich aus ihrer Hochsteckfrisur gelöst hatte, hinter das Ohr. Sophie gehorchte, und als sie alles hinuntergeschluckt hatte, wiederholte sie ihre Aussage. »Wie dürfen wir denn das verstehen, Kind?« Mein Vater hob seine buschigen Augenbrauen und legte die Zeitung beiseite. Auch meine Mutter hielt beim Kauen inne und blickte gespannt auf meine Schwester. »Weil wir ab morgen mit dem Poldi nicht mehr Gassi gehen können«, erklärte Sophie bestimmt und biss herzhaft in ihr Brot. Niemand sagte zunächst ein Wort. Es herrschte Stille. »Habt ihr etwas angestellt?« Der drohende Unterton meiner Mutter ließ mich aufhorchen. Ich konnte mich jedenfalls an nichts Derartiges erinnern, was den Zorn meiner Eltern heraufbeschworen hätte, und verstand Sophie einfach nicht. Warum würden wir nicht mehr mit dem armen Poldi spazieren gehen können? Aber meine Schwester aß ungerührt weiter und tat so, als würde sie unsere fragenden Blicke nicht bemerken. »Wir haben nichts angestellt«, antwortete sie erst nach einer Weile. »Was ist es dann? Nun lasst euch doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen.« Mein Vater wurde nun langsam ungeduldig. Sophie zuckte mit den Schultern und legte ihr angebissenes Brot auf den Tellerrand. »Das ist doch ganz einfach. Poldi wird heute sterben.« Die überraschende Antwort meiner Schwester hatte die gleiche Wirkung wie die eines Bombenanschlags. Absolute Stille beherrschte den Raum. Fassungslos waren alle Blicke auf Sophie gerichtet. Mama fasste sich als Erste und rief schließlich empört aus: »Mit dem Tod spaßt man nicht!« »Ich weiß, aber wenn es nun mal so ist, dann ist es halt so«, sagte Sophie energisch und setzte eine trotzige Miene auf. Die Gesichtsfarbe meiner Mutter wechselte von Rot in Weiß, und mein Vater schnappte nach Luft. »Du entschuldigst dich sofort für deine Worte«, befahl er. »Nein!« rief Sophie wütend aus und sprang vom Stuhl auf. Dann lief sie in unser Zimmer. Ich hatte bislang geschwiegen. »Der arme, arme Poldi«, entfuhr es mir leise. »Sei still, Julia, man darf nicht lügen. Merk dir das. Sicher hat Sophie es nicht so gemeint. Papa und ich werden morgen mit euch in Ruhe über dieses ernste Thema reden.« Meine Mutter schüttelte nachdenklich den Kopf und sah zu Papa hinüber. Obwohl ich es nicht war, die diese Aussage getroffen hatte, fühlte ich mich mitschuldig. Was hatte Sophie nur mit diesen Worten bezweckt? Die gespannte Situation am Tisch bedrückte mich, und ich stand ebenfalls auf, um meiner Schwester zu folgen, ohne vorher meine Eltern um Erlaubnis zu fragen. Doch keiner von ihnen rief mich wie sonst zurück. Sophie lag auf ihrem Bett und hatte ihren Kopf unter dem Kissen vergraben. »Sophie«, fragte ich. »Sophie, wie konntest du nur so etwas sagen?« »Weil es stimmt«, kam es gedämpft aus dem Kissen. Ich fragte sie nicht weiter, aber ich verspürte plötzlich aufsteigende Furcht, Furcht bei dem Gedanken an den Tod. Was, wenn Sophie tatsächlich recht behielt? Wenn etwas Furchtbares mit Poldi geschehen würde? Aber woher sollte sie es denn wissen? Unruhig wälzte ich mich später in meinem Bett hin und her, bis ich schließlich einschlief. In meinem Traum sah ich Poldi in einen Teich stürzen und ertrinken. Mich schauderte. Am nächsten Tag kam Herr Müller ganz aufgeregt zu uns und erzählte unter Tränen, dass er seinen armen Poldi am Morgen tot in seinem Hundekorb aufgefunden hatte. Er war vermutlich an Altersschwäche gestorben, teilte ihm der Tierarzt später mit. Zum ersten Mal in meinem Leben machte ich Bekanntschaft mit dem Tod und verspürte entsetzliche Angst, die langsam in mir hochkroch und meine Kehle zuschnürte. Dann musste ich an den armen, alten Poldi denken, der nun im Hundehimmel war und der nie mehr mit uns Gassi gehen würde. Aus diesem Grund musste ich weinen. Ich hatte meinen kleinen Freund für immer verloren. Meine Eltern waren lange bestürzt und das Thema wurde nicht mehr angeschnitten. Das Einzige, was meine Mutter noch dazu zu sagen hatte, war: »Mir scheint, unsere Sophie ist eine zweite Kassandra.« Eine Windböe, die eisig meine Kleidung durchdrang, ließ mich frösteln. Ich bemerkte, dass es bereits dunkel geworden war und zog den Kragen meines Mantels enger um den Hals. Der Wind wurde heftiger und ich entschied, den Heimweg anzutreten. Ein Blick auf meine Armbanduhr verriet mir, fast eine ganze Stunde am Grab gestanden zu haben. Das hatte ich nicht bemerkt, denn in meinen Gedanken war ich weit entfernt gewesen. Die kleinen Böen wehten mein feuchtes Haar durcheinander und ich bereute, keine Kapuze oder Mütze aufgesetzt zu haben. Als ich die ersten Schritte den schmalen Weg zwischen den Gräbereien zurückging, hielt mich plötzlich irgendetwas von hinten am Mantel fest. Erschrocken blieb ich stehen und drehte mich um, aber nichts war zu erkennen. Kein Baum, kein Strauch, an deren Zweigen ich mich verfangen hatte. Mein prüfender Blick registrierte nichts Auffälliges. Eine Engelstatue, vermutlich aus Marmor, die ein großes Grab neben mir zierte, schien jeden meiner Schritte zu beobachten. Ich schüttelte den Kopf, um diese Phantastereien zu vertreiben. Verwirrt und mit klopfendem Herzen ging ich weiter den Weg entlang, bis ich erneut das Gefühl hatte, von hinten festgehalten zu werden. Doch wieder war nichts zu sehen. Gerade wollte ich weitergehen, als der Wind meinen Namen zu säuseln schien. »Julia! Julia!« Ich musste mich verhört haben. Doch da war es wieder, und ich konnte es ganz laut und deutlich hören. »Julia!« Wer hatte da meinen Namen gerufen? Niemand war weit und breit zu sehen. »Ja!« rief ich zu Tode erschrocken in die Dunkelheit, die nur durch das fahle Licht einer Friedhofslaterne erhellt wurde. Aber ich erhielt keine Antwort. Ich musste so schnell wie möglich den Friedhof verlassen. Es war unheimlich, und hätte in diesem Augenblick noch ein Käuzchen gerufen, hätte ich geglaubt, mich in einem Horrorfilm zu befinden. Wie von Geistern gehetzt, rannte ich den Weg zum Ausgang entlang. Völlig außer Atem erreichte ich das Friedhofstor und musste auch noch zu meinem Entsetzen feststellen, dass es bereits verschlossen war. Wer vermutete auch bei dieser Witterung und zu dieser Zeit noch jemanden auf dem Friedhof? Was konnte ich jetzt tun? Schließlich hatte ich kein Werkzeug bei mir, um das Schloss aufzubrechen. Mir blieb nichts anderes übrig, als über das Tor zu klettern. Beim Anblick des schmiedeeisernen 2 Meter hohen Friedhofstores musste ich heftig schlucken. Schließlich lag mein Sportunterricht schon einige Jahre zurück, und die Mauern, die das Tor einrahmten, erschienen mir noch schwieriger für eine Kletterpartie. Mein Mantel war recht hinderlich, und als ich das Tor mit dem Einsatz all meiner Kräfte überwunden hatte, wies er einen breiten Riss auf. »Oh, wie ärgerlich«, dachte ich, »hatte er mich doch ein kleines Vermögen gekostet.« Glücklicherweise konnte ich nun den unheimlichen Ort verlassen. Ich war froh, meinen Wagen auf dem Parkplatz erreicht zu haben. Mit zitternden Händen öffnete ich die Tür und ließ mich in das weiche Polster gleiten. In meinem Kopf hämmerte mein Herz bis zum Zerspringen. Welche Halluzinationen suchten mich bloß immer wieder heim.